Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute habe ich Doppelgäste. Ich freue mich sehr auf Gunther und Heiner von Vaterwelten. Und das ist jetzt so ein Begriff, Vaterwelten, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, vielleicht habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt oder wart schon mal auf der Homepage, aber es ist viel, viel mehr als dieser Begriff. Und ich könnte eigentlich sagen, dass die beiden nicht weniger vorhaben, als die Vaterrolle in der Gesellschaft komplett auf den Kopf zu stellen, zu verändern, zum Guten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide Zeit habt.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Vielleicht mal ganz grundsätzlich, erzählt mal von euch, wie seid ihr, wie habt ihr euch kennengelernt, wie ist es quasi zu Vaterwelten gekommen?
Das ist lustig, Heiner ist ehrlich gesagt ein LinkedIn-Date, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, fanden uns interessant, haben miteinander telefoniert, dann miteinander verabredet
und
Pizza gegessen und als ich nach Hause kam, meinte meine Lebensgefährtin, sag mal, so einen hast du dir doch immer an deiner Seite gewünscht.
Und meine Frau hat genau das Gleiche gesagt. Also jetzt hast du endlich mal einen Kompagnon, jetzt hast du jemanden, mit dem du diese Ideen richtig spinnen kannst und da sind so zwei Suchende aneinander geraten, die ihre Kompetenzen, ihre Ideen, ihre Visionen, also wir haben sie zusammengeknetet. Und dabei ist Vaterwelten entstanden.
Aber das habt ihr dann direkt auch bei eurem Pizzadate festgestellt, dass ihr da ähnliche Visionen habt und auch schon diskutiert miteinander?
Ja. Das war ehrlich gesagt an Tag 1 klar, dass wir beide was miteinander vorhaben. Mhm. Aber wir sind dann nochmal sehr, sehr... wir mussten noch mal ein paar Schleifen drehen, weil wir beide aus Arbeitsverhältnissen kamen mit teilweise nicht so schönem Ende. Mhm. Und da mussten wir uns schon aneinander tasten und mussten erstmal in den Wald.
Ja.
Aha, ihr seid in den Wald gegangen?
Wir sind relativ früh, also ich habe ein Waldstück, mein Großbaumbüro in Münster, wo ich Seminare gebe. Und es war klar, dass wir erstmal uns erden müssen, gucken müssen, wie wir miteinander arbeiten wollen, was bringen wir mit, wer sind wir jetzt, was würden wir gerne in unserer gemeinsamen Arbeit einladen. Und das war schon relativ am Anfang, ja.
Gunther, erzähl nochmal in den Wald gehen, für die das nicht kennen. Das ist, bedeutet nicht einfach nur, ihr habt einen Spaziergang gemacht, das war schon ein bisschen mehr.
Ja, also tief, ja. Ich sag mal so schön, also ich komme aus dem Wald mit meiner Arbeit, also ich bin von Haus aus Sozialarbeiter, aber habe eine Zusatzausbildung als initiatischer Prozessbegleiter, nennt sich das, oder Visionssucheleiter. Und das ist eine tolle Ausbildung mit einem schrägen Namen, wo es darum geht, Menschen in Lebensübergängen zu begleiten. Also wer bin ich, wenn ich mal alles weglasse? So was, wenn ich mal alle Zivilisationsschichten durchdringe, so was, wer bin ich dann? Und das funktioniert halt am besten in der Natur, in und mit der Natur. Und wir machen da intuitive Spaziergänge, um mal zu gucken, was uns bewegt, was ist so meine neueste Wahrheit. Und da komme ich eigentlich her.
Dann seid ihr, wie lange habt ihr im Wald verbracht?
Am Wochenende?
Zwei, drei Tage, ne?
Ja.
Doch schon, das heißt auch ohne Handy und ohne irgendwie Kontakt, ihr habt euch auf euch konzentriert?
Also ohne Handy wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben Übungen eingebaut, wo wir genau das rausfinden wollten, so wo kommen wir her und was muss der andere wissen. Und wir haben uns auch Regeln für die Zusammenarbeit dort erarbeitet, festgelegt, genau.
Erzählt mal nochmal, Vaterwelten, die Vaterrolle. Warum treibt ihr euch an? Warum wollt ihr da was verändern? Was sind eure persönlichen Motivationen?
Also bei mir kann ich sagen, dass ich eine Vaterrolle hatte oder mein Vater, Vorbild, war eher abwesend. Und mir fehlte diese Auseinandersetzung, dieses Gefühl von, das zu hören, dass er stolz auf mich ist, dass er mich immer in den Arm nimmt, Geschichten vorliest, Unternehmungen mit mir macht und mir mal so ein bisschen diese Männer-Jungs-Rolle vom Raufen, Rangeln, mir hat ganz viel gefehlt. Und als Jugendlicher war mir schon klar, so, hey, ich will es anders machen als mein Vater. In der Jugendzeit war so die ganz große Ablehnung. Ich habe auch erzählt, mein Papa ist scheiße, der ist doof, ich will den nicht. Und ja, ich wollte es halt anders machen. Ich hatte aber keine Ahnung, wie. Und so kam immer so dieser innere Antrieb, auch so der Wunsch, ich komme aus einer Großfamilie, wir sind auf dem Land groß geworden, viele Cousinen und Cousins, ich habe 3 Geschwister, also Familie ist wirklich in meiner DNA drin. Ich habe so Lust auf Austausch, Familie, das liebe ich. Aber mir fehlte immer so, da war so eine Wahrnehmungslücke. Irgendwo fehlte da die Mutter überpräsent, Hausfrau und Mutter, ganz viel Care-Arbeit, ganz viel Liebe. Und ich habe mich immer gefragt, so, das, mein Papa, der kann das doch auch. Warum macht er das nicht? Und ich bin im Dorf groß geworden und die männlichen Vorbilder im Dorf, die da waren, das waren nicht meine. Es war sehr eine raue Sprache eher. Und in den Fußball- und Sportvereinen, da fehlte mir was. So. Das Kompetitive, das hatte ich überall, das war da. Aber mir fehlte so die andere Ebene, dieses Feinfühlige, dieses auch mal Sinnhafte und Sinnliche. Ja, und dann war da die Familiengeschichte. Wir hatten es gerade im Vorfeld, hattest du ja Heinrich gesagt zu mir. Und das stimmt. Ich sage mal, bei mir in der Geburtsanzeige in der Zeitung stand drin, wir begrüßen unseren Stammhalter Heinrich den Vierten.
Wow!
Yeah, genau. Und mittlerweile, durch Ahnenforschung, bin ich Heinrich der Siebte. Und wir haben eine große Geschichte in der Familie, was so Selbstständigkeit. Mein Uropa hat eine Möbelfabrik aufgebaut, die mein Opa nach dem Krieg weitergeführt hat. Wir haben 300 Mitarbeitende gehabt. Also da ist so die DNA des Unternehmertums mit drin, so, aber auch das Soziale ist da ganz eng drin. Und auch Erwartungshaltung, die auf mich übertragen wurden, so unser Stammhalter. Und davon musste ich mich auch befreien und lösen und auch erstmal Reibung und warum ist da niemand, der mich leitet? So, das ist so ein bisschen meine Geschichte.
Ich will noch einmal kurz einen Gedanken dazu äußern. Ich finde das sehr reflektiert, dass oder sehr besonders, dass dir als so junger Mensch dieses Fehlen der Vaterrolle so aufgefallen ist, weil ich würde sagen, die meisten akzeptieren das erstmal so, wie das ist zu Hause, ja? Der Vater ist halt nicht da, die Mutter ist dann jetzt präsent, wie in deinem Fall, dann ist das so. Ich glaube, bis man das oder bis die meisten das hinterfragt hätten oder ein Störgefühl gehabt hätten, vielleicht, dass es blöd ist oder wenn man sich wünscht, dass der Vater mehr zu Hause ist, das vielleicht, aber dass man das selber mal anders machen will, finde ich schon sehr besonders.
Also ich denke, das ist jetzt aus der Retrospektive gesprochen, ne? Mhm. Und ich habe natürlich das in mir gespürt und gefühlt und ich glaube, und in vielen Gesprächen habe ich mir mehr oder weniger die Bestätigung auch geholt, vielen Männern geht es so, diese innere Sehnsucht als Kind, als Jugendlicher den Austausch zum eigenen Vater zu haben. Fragen zu stellen, Papa, warum ist das so? Warum machst du das? Warum verhältst du dich so? Warum haben wir keine Beziehung, keinen Kontakt? Oder wo bist du in Kontakt mit mir? Und ich habe natürlich die Bewältigungsmechanismen gemacht, die so klassisch männlich sind. Also irgendwann das Wegdrücken der eigenen Gefühle, das Externalisieren, in die Arbeit flüchten, nicht über meine Gefühle sprechen und so weiter. Und bin da auch daran gescheitert. Und dass ich dann mit Depressionen in psychotherapeutischer Behandlung dann war und für mich dann festgestellt habe, okay, mache ich jetzt so weiter oder nutze ich jetzt diesen Moment der Veränderung, um auch in die Reflexion zu gehen? Das heißt, der reflektierte Heiner, der jetzt hier sitzt, der hat auch seine Geschichte und musste sich auch in der Krise entscheiden, welchen Weg gehe ich jetzt?
Erstaunlich, finde ich.
Danke.
Und bemerkenswert.
Und das ist aber auch irgendwie eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben, dieses anders machen zu wollen als die eigenen Väter. So mein Papa wurde ja schon auch liebevoll von meinen Freunden Herman the German genannt. Jetzt nicht, der war jetzt nicht braun angehaucht, das auf keinen Fall, sondern der war halt Beamter, Jäger, schlagender Chorstudent. So. Und das waren lauter Dinge, die ich durch meine Geschichte irgendwann nicht weiterführen wollte. Also er war auch ein liebevoller Vater, aber man kam in manchen Themen einfach bei ihm nicht weiter. Und als dann meine Tochter geboren wurde, ich war so der Erste in unserer Familie, der ein Kind bekommen hat, war das schon für ihn ja auch ein bisschen so ein Schlag, weil ich halt nur Sozialarbeiter war und wie will ich denn das alles machen? Und ich wollte es auch anders machen als mein Vater und habe dann in dem Zuge auch Ehrlich gesagt, über die Tagesmutter habe ich jemanden kennengelernt, die diese Ausbildung gemacht hat. Und da kam ich auch erst auf diesen reflektierten Weg und habe dann mal angefangen, Ahnenforschung auch zu machen, so mal zu hinterfragen, so wo komme ich eigentlich her? Und da kam halt viel zum Vorschein, wo ich gemerkt habe, okay, ja, wenn ich das jetzt nicht auch für mich vormache oder bearbeite, dann werde ich das auch an meine Kinder weitergeben. Und das war so eine Motivation, das möchte ich nicht, so.
Krass, dann muss der Wunsch in euch sehr stark gewesen sein einfach, ne? Und diese Ablehnung und dieses anders machen wollen. Und dann auch nochmal zusätzlich, wie du schon gesagt hast, es gäbe jetzt auch andere Wege, wie ich damit umgehen könnte, aber die kommen nicht in Frage, sondern ich will für mich verändern und dann auch noch für andere Väter auch.
Ja, und diese Frage habe ich mir, ich habe mir die oft gestellt, diese Frage, wo dieser Antrieb herkommt, so eine große Veränderung, das große Rad zu drehen und gar nicht das kleine Rad zu drehen. Und das ist total verrückt. Also diese Idee, die spinnen wir, das ist sowas Visionäres und dann tut es uns, also mir jedenfalls immer so, oh Gott, was denke ich hier gerade, das große Rad zu drehen? Ich rede da total gerne drüber und zeige das auch, was wir da machen. Und gleichzeitig möchte ich auch andere dann auf die Bühne heben und zeigen, wen es da noch alles gibt. Wir können dieses Rad nur gemeinsam drehen. Und wir wollen uns anbieten als Männer, als reflektierte, progressive Männer und Teil dieser Veränderung sein. Überall wird ja gefordert nach den neuen Männern, den sogenannten neuen Männern. Und jetzt sind wir da und wir sagen, ja, lasst uns das angehen. Wir haben nicht nur eine eigene Geschichte, wir wissen, wie sich das anfühlt, eine Sehnsucht zu haben nach der Reflexion, nach Beziehung, nach Bindung. Wir wollen auch eine Lösung sein, wir wollen auch Teil der Lösung sein. Und wir haben da was entwickelt, wo wir glauben und fest überzeugt sind, dass das ein Teil der Lösung sein kann und Teil der Veränderung sein kann.
Unbedingt. Revolution.
Sie. Ich komme da auch, also für mich war so ein Schlüsselerlebnis, wir hatten es im Vorgespräch darüber, dass ich in Südamerika war als Austauschschüler und ich hatte auf einer Strandparty mit 17 Jahren, habe ich damals ein Mädchen kennengelernt, was mich eine Stunde lang angeguckt hat und ich habe so gedacht, jetzt will sie irgendwie flirten und dann haben wir uns eine Stunde unterhalten und dann kam sie aber plötzlich mit der Geschichte, dass ihre Großmutter den Holocaust überlebt hat und ich der allererste Deutsche in ihrem Leben bin, mit dem sie sich jemals unterhalten hat. Und dann haben wir uns nochmal anderthalb Stunden darüber unterhalten und ich fand das Faszinierendste damals war, dass wir als die Enkel dieser Generation in Uruguay am Strand sitzen konnten und diesen Wandel zu gestalten und dass es halt eine Generation oder manchmal auch zwei braucht, um diese Dinge zu verändern. Und ich weiß noch, dass ich das damals einfach mitgenommen habe und auch Wandel immer gestalten wollte, es anders machen wollte. Und das ist aber so ein Grund, ja, das war, ich habe mich damals das erste Mal so richtig deutsch gefühlt. Mhm. Und dann mit dieser ganzen Ahnen, also meine Väterlinie mal anzugucken, die Mütterlinie mal anzugucken, also wie viel transgenerative Traumata wir eigentlich mitbringen, wie viel Stressmuster wir übernehmen, dass man sich halt aktiv dafür entscheiden sollte, die mal anzugucken und dann auch aktiv verändern muss. Und das ist ja was, wenn heutzutage Eltern, also Paare Eltern werden, müssen sie sich auch ganz aktiv gegen manche Dinge entscheiden oder für manche Dinge entscheiden und das bewusst tun, weil wir in so viele Fettnäpfchen sofort treten können und in so viele Mühlen reingeraten können. Und ich glaube, das ist ja unsere, ja, so eine Grundvision, die wir haben, so das von einer bewussten Vaterschaft. Nicht die aktive, nicht die oder eine reflektierte Vaterschaft. Man kann es machen, wie man es will, aber man soll es halt bewusst tun, damit man ja bewusste Schritte gehen kann, um sich nicht in 15 Jahren dann zu beschweren, oh, hätte ich das mal. Da würden wir gerne das anders gestalten.
Ja. Ja. Eure Motivation kommt mir sehr aufrichtig vor. Also spüre ich bei euch beiden, dass das wirklich euch ein Anliegen ist, nicht nur für euch, sondern auch für Männer einfach. Und da auch da nochmal Kompliment, dass ihr das euch auf die Fahnen schreibt und die Verantwortung spürt. Aber wie wollt ihr das machen?
Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das eine ist ja so unsere eigene Geschichte, die ja nur bis, also das Jugendalter und die Motivation dahinter. Es kommt ja noch der Moment, wo wir selbst Vater geworden sind und festgestellt haben, ach shit, so fühlt sich also Benachteiligung an. Also dieses Gefühl, was Frauen jeden Tag haben, seitdem sie Mädchen sind, das Gefühl von, hier ist eine gläserne Decke, hier kommst du nicht weiter. Oder, nee, für dich haben wir jetzt keinen Platz hier am Tisch. Mach du mal deine Rolle, die dir die Gesellschaft zuschreibt, die musst du erstmal erfüllen und dann können wir irgendwann mal, wenn ein paar Krümel vom Tisch fallen, kannst du davon mal probieren. Mhm. Und konkret meine ich, der Moment, als ich Vater geworden bin und meinem Arbeitgeber gesagt habe, ich werde Elternzeit machen. Und von ihm kam, ah, ist ja super, habe ich auch gemacht, 2 Monate, so wie die Vätermonate, die sogenannten. Und ich ihm den Zahn gezogen habe und meinte so, nee, du pass mal auf, ich bin ja nicht Vater geworden, nur damit ich 2 Monate mit dem VW-Bus durch Europa fahre und dann hier Karriere 40 Stunden, 60 Stunden mache. Also ich meine das ernst, ich möchte auf 20 Stunden reduzieren und werde 7 Monate Elternzeit nehmen. Meine Frau nimmt auch 7 Monate und dann komme ich hier in 20 Stunden zurück. Und dieser Moment der Hilflosigkeit, als mein Chef gesagt hat, nee, das kannst du vergessen, machen wir nicht. Da habe ich am eigenen Körper, am eigenen Leib gespürt, diese Hilflosigkeit, so diese, die, wie Frauen das halt tagtäglich spüren. So, und auch gegenüber einem Chef, einem Arbeitgeber zu spüren, ja, scheiße, dann ist jetzt hier deine Karriere, dein Arbeitgeber entscheidet jetzt über dich. Und da kannst du nichts machen. In der Elternzeit, ich habe natürlich trotzdem Elternzeit genommen, habe ich dann gekündigt und habe mir einen Job gesucht, wo ich dann 20 Stunden arbeiten konnte. Und meine Frau und ich, wir haben dann 2,5 Jahre lang immer gewechselt.
Das ist so interessant. Ich überlege gerade an meine Momente, als ich zurückgekommen bin, quasi nach der Schwangerschaft oder nach der Elternzeit oder auch in den Gesprächen. Das war das gleiche Gefühl, aber anders. Also auf mich wurde als Frau anders geblickt. Auf mich hat der Chef geblickt, sie wird das Pensum nicht schaffen, was sie vorher geschafft hat. Wobei ich mir das genau überlegt habe und alles gut geplant habe und ich wollte. Und mir wurde das aber in dem Moment nicht zugetraut. Und dieser Moment, diese innerliche, bittere Enttäuschung, dass ich möchte und gerne mir das so überlegt habe, wie ich es möchte und wie ich auch denke, dass es klappt, das wurde mir nicht gegönnt oder es wurde mir nicht möglich gemacht. Das musste ich erstmal beweisen. Ja. Bei dir ging es um andere Themen, aber das Gleiche. Es wurde dir nicht gegönnt. Es wurde dir abgesprochen. Diese Entscheidung wurde dir nicht ermöglicht, sondern man hat gesagt, es geht nicht.
Genau.
Durch Schranken im Kopf.
Ja.
Und das ist ein schlimmes Gefühl.
Total.
Weil man auch nochmal man ist ein anderer Mensch als Eltern. Als nicht so. Also man kommt aus einer ganz anderen, man ist ein anderer Mensch. Und das sind einfach nur in Anführungsstrichen alte Denkmuster, aber die man natürlich dann jeder für sich in der Chef-Angestellten-Position oder wie auch immer versuchen muss aufzubrechen. Und letztendlich hat es bei dir zu einer mega Frustration geführt.
So, ja. Und aber auch so, das hat bei mir innerlich gesagt, nee, jetzt erst recht. Ja.
Und auch gut.
Und da ist genau so dieses Momentum. Wir haben gerade eher so über diese individuelle Position gesprochen, des Vaterseins, ich selber oder Gunther in seiner Rolle als Vater, als Mann, nimmt die Verantwortung. Und jetzt stoßen wir auf einmal auf strukturelle Hürden.
Ja.
Und diese strukturellen Hürden müssen wir auch auf den Tisch legen und bearbeiten. Wir können nicht nur sagen, ja, Männer, lest mal ein Buch, geht mal in die Beratung, geht mal in die Therapie. Das ist schön, aber das ist nur die eine Seite. Wir müssen auch die andere Seite, die Struktur, verändern.
Ja.
Und das ist so wunderbar mit Gunther, weil weil du mit deiner Ausbildung, mit deinem Background, mit deinem pädagogisch, mit der Haltung da so wunderbar die Basis schaffst. Und ich habe nach meiner Ausbildung sollte ich eigentlich Nachwuchsführungskraft werden oder war ich dann auch in so einem Intern-Leadership-Programm im Mittelstand, wo ich dann nach 3-4 Jahren halt gesagt habe, so, ey Leute, ganz ehrlich, so möchte ich nicht arbeiten, dann gekündigt habe und auch soziale Arbeit studiert habe, Sozialmanagement. Aber es ist so schön, dass wir diese beiden Komponenten zusammenbringen können und das Verständnis füreinander da ist und dadurch einfach dieses große Feld bespielen können. Und auch so, dass wir nicht von außen kommen, sondern wirklich von innen heraus das verändern.
Das wird nur, geht eigentlich immer nur so. Also Veränderung geht immer nur von innen heraus eigentlich, oder? Also man kann vielleicht einen Erfolg haben, wenn es von außen aufgedrückt ist, aber das ist nie, wird nie das gleiche langfristige Ergebnis haben. Mhm. Das heißt gesellschaftlich. Ihr wollt das auch gesellschaftlich erreichen, strukturell erreichen. Ja. Wie ist der Plan, diese Krusten aufzubrechen?
Mal eben. Brechen wir. Wir setzen
why
einfach,
not?
Ja, ja, schön wäre es. Wenn wir, ach, wir hatten jetzt Teamtag so und dann ging es, wenn wir ein Säckchen Diamanten im Wald finden würden, was würden wir uns wünschen? So, und wie wollen wir das machen? Naja, wir auf der einen Seite wollen wir Väter individuell, also die Väter, die es gibt, die es anders machen wollen, wollen wir jemanden an die Seite stellen, mit dem sie sich austauschen können. Wir haben digitale Lagerfeuer bei uns zu unterschiedlichen Themen, wo sich einfach Väter unter sich treffen, wo es einen geschützten Rahmen gibt, wo wir eine Haltung, eine Sprache, einen sicheren Raum den Vätern geben, um sich auszutauschen. Wir sind der Meinung, dass es, ja, Berater sind super, aber eigentlich ist der beste Berater ist der Vater aus dem Viertel, der irgendwie ein 2 Jahre älteres Kind hat und einem sagen kann, so, wo gibt's den guten Kinderarzt? Wo wird dir zugehört? Was sind die Schulen, die dir taugen? Und wenn es dann knispert und knuspert, dass man dann einfach zu den professionellen Menschen geht und diese Hilfesysteme auch nutzt, die es da gibt. Das ist so der eine Teil. Auf der gesellschaftlichen Ebene, wir sind Mitglied im Bundesforum Männer, okay, das ist der politische Teil. Wir gucken, dass wir Familienbildungsstätten einfach mitnehmen, dort Fachkräfte, auch Schulen, damit die wissen, lernen, so, was bedeutet es, vätersensibel zu arbeiten, so, auf was muss ich achten, wie spreche ich die an, wie komme ich überhaupt an die Väter ran? Viele Familienbildungsstätten haben tolle Angebote, aber denen fehlen die Väter, weil ganz oft sie es nicht schaffen, die Ansprache richtig zu platzieren, die Zeiten richtig zu nutzen.
Wie wäre denn die richtige Ansprache oder wie ist die richtige Ansprache?
Naja, zum Beispiel, wenn man Elternbriefe schreibt und man schreibt, liebe Eltern, fühlen sich Väter noch nicht angesprochen. So dass man ganz, ich würde schon sagen, ganz stumpf einfach liebe Mütter, liebe Väter, damit Väter sich wirklich angesprochen fühlen. Dass man halt
angeboten. Warum fühlen sich Väter nicht angesprochen, wenn Eltern da steht?
Also in meinen Geburtsvorbereitungskursen erkläre ich es immer so, also dass wir überhaupt eine Rolle in dieser ganzen, in dem Geburtsvorgang etc. Also mein Vater, wenn ich mir die Tagebücher, also meine Mutter hat mir ganz viele so das erzählt, wie das damals war. Mein Papa war zu Hause, als meine Mutter das Kind bekommen hat und hat sie zwar dann liebevoll besucht, aber dass wir überhaupt eine Rolle spielen, dass wir es anders machen wollen, ist ja jetzt nicht so, dass es das schon immer gab, sondern das ist eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, die noch nicht so alt ist. Und deswegen haben wir wenig Vorbilder, wir nennen sie gerne wenig Nebenbilder. Also es geht nicht immer nur um die Vorbilder, sondern ja, andere Menschen, die dieses Erlebnis teilen, die das vorleben. Mhm. Und ich glaube, ja, wenn man in Kitas guckt, man wird halt einfach als Papa nicht selbstverständlich mit in die Care-Arbeit, was heißt in die Verantwortung mit reingenommen. Es wird automatisch, das sind die alten Rollenbilder, es wird erstmal Mama angerufen.
Mhm. Ja.
Ist halt so. Und dass wir Papas da auch was.
Das ist
unsere. Seid ihr in WhatsApp-Gruppen drin?
Ja. Also ich bin derjenige, der die Kinder zur Schule bringt, der die ganze Arbeit macht mit der Schule. Auch im Kindergarten. Meine Frau wurde mal gefragt, wer sie denn sei. Also. Und ich wurde gefragt, ob ich alleinerziehend wäre. Mhm. Also wir haben es das schon so aufgeteilt. Und zwar so, nicht das nach Kompetenz, überhaupt nicht, sondern einfach, wie es halt auch in den Alltag gut reinpasst. Und das, was wir feststellen, ist ja nicht nur dieses, das, was zwischen den Ohren stattfindet, bei jedem Einzelnen, sondern eben auch diese strukturelle Ebene. Also solange wir in Kitas nur unter 10% Männern finden als Fachkräfte und solange männliche Kita-Erzieher, solange denen noch unterstellt wird, dass die irgendwelche Kinder vergewaltigen und anfassen und sonst was, kommen wir einfach nicht weiter. Also es bringt nichts, wenn ich den Applaus bekomme, oh, Herr Fischer, Sie sind der einzige Mann hier, schön, dass Sie da sind, wo ich denke so, ja,
ganz, ganze Gegenteil, ne? Also ich kenne so viele Väter, die diesen Applaus nicht haben wollen. Die einfach gerne, ja, ich bringe mein Kind in die Kita, wie die Mutter das auch tut und gar nicht so gefeiert werden wollen, weil das ja was, weil sie es als normal empfinden.
Ja, und wir brauchen auch keine Bastel, so weiß ich nicht, so im Kindergarten werden am Samstag dann die Väter eingeladen zum Basteln. Ey, hört auf mit dem Scheiß, ganz ehrlich. Also wirklich, macht lieber also auch mal in der Kita eine Weiterbildung für die Fachkräfte. Wie spreche ich Väter an? Wie können wir Strukturen verändern? Wie können wir es schaffen, dass wir unsere Arbeit verändern? Und wir haben das immer mal wieder, Gunther, kannst dich erinnern, die Gespräche mit den Fachkräften, wo wir dann Lösungen mit denen erarbeitet haben, in Workshops. Und dann am Ende kam dann so, ach so, Moment mal. Ach, wir müssen uns verändern. Wir müssen andere Zeiten. Wir sollen uns jetzt auf einmal nach den Lebensrealitäten der Familien, ach so, nee, dann wollen wir das nicht. Dann bleiben wir lieber bei den Problemen.
Und vielleicht... Und das ist ja auch.
Weil
das,
die so schön bequem sind, die kennen wir, die Probleme. Die kennen wir.
Na klar, das gibt Sicherheit, das gibt, also ich habe ja auch ein Leben, ich möchte meine Struktur nicht verändern und das frustriert.
Und das ist zum Beispiel was ich aus dem Wald mitbringe, so diese transformativen Bildungsprozesse. So, wie kann Wandel überhaupt gestaltet werden? Und da geht es halt darum, so was für eine Haltung habe ich? Also mit was für einer offenen Haltung gehe ich eigentlich daran? Welche Vorurteile habe ich? Das ist eine Arbeit, die ich für mich erstmal erledigen muss. Und die zweite Säule ist, was sprechen wir überhaupt eine gemeinsame Sprache? Also reden wir über dasselbe? Und das dritte ist, gibt es sichere Räume, wo wir das alles miteinander üben können? Und dann können sich Denkfühl und Handlungsmuster einfach verändern und ich kann meine Weltsicht und meine Selbstsicht irgendwie wandeln. Und das bedeutet Wandel. Aber sobald eins dieser drei Säulen einfach nicht da ist, also wenn wir halt nicht die gemeinsame Sprache sprechen, kennt jeder aus sämtlichen Beziehungen, die wir führen tagtäglich, dann wird es halt schwierig, sowas zu gestalten. Mhm. Und das versuchen wir bei Vaterwelten einfach so überhaupt mal eine Sprache dafür zu entwickeln, so den Vätern eine Sprache zu geben, dass sie sich selbst ausdrücken können. Und da wandelt sich komplett was. Also die nächste Generation, die ich weiß nicht, ob wir belächelt werden, aber die sind einfach schon weiter. Und das ist total gut so. Und denen die dann aber auch vorzubereiten, was sie in der Arbeitswelt erwarten kann. Also, dass man als Team da zusammenarbeiten sollte, muss.
Ja, und das ist so schön, was du gerade gesagt hast, weil diese sicheren Räume, die schaffen wir. Und wir garantieren, dass diese sicheren Räume progressiv reflektiert, feministisch bespielt werden. Das bedeutet, immer dann, wenn Männer zusammenkommen, ist ja von außen betrachtet so, oh, na toll, jetzt reproduziert sich da wieder diese toxische Männlichkeit und so weiter. Und wir beide garantieren und sorgen dafür, dass in diesen Räumen, in diesen geschützten Räumen, sich das nicht reproduziert, sondern immer dann, wenn wir an eine Grenzüberschreitung kommen, immer dann, wenn wir merken, ah, hier reproduziert sich gerade was, es wird irgendwas, irgendein Ismen bedient, sind wir diejenigen, die den Raum halten und das ansprechen und sagen, okay, an dieser Stelle hat das hier keinen Raum, keinen Platz. Wie kommt es dazu? Und mittlerweile sind unsere, wir sagen ja auch extra safer spaces dazu, weil wir nicht, wir können nicht garantieren, dass es nicht stattfindet, aber sie sind so safe, dass das angesprochen wird und auch gehalten werden kann. Und dann über die Sprache und die eigene Haltung. Und diesen Dreiklang wollen wir sowohl individuell transportieren, als auch strukturell und natürlich politisch. Und das ist so diese große Vision, die wir haben, das Rad, an dem wir drehen.
Das Rad, wenn es noch ein paar Schritte weiter gedreht ist, was ist die Vision? Wie soll es in Deutschland für Väter werden?
Mal eben kurz. Ja, wie soll es werden? Wie
viel zwei Zeit Sätzen hast? Bitte.
Was wir wollen, ist, dass man einfach eine Wahl hat, wie man es machen will. Also eine Wahl bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel in den ersten 6 Jahren zum Beispiel, wo ich ja die meiste Zeit mit meinem Kind eigentlich verbringe, dann sind 40% der ganzen Lebenszeit meinem Kind sind nach 6 Jahren rum, dass ich die lebensphasenorientiert gestalten kann, dass ich einen Arbeitgeber habe, der dann sagt, ja, ich verstehe das. Erstens, geh in Elternzeit. Ich weiß, dass du dir da Skills aneignest, ich kann dich in keine Fortbildung schicken, wo du das bekommst. Und dann, ja, mach doch mal die nächsten 5, 6 Jahre, geh in Teilzeit, geh altersnahe, vollzeitnahe Teilzeit, dass du das Ganze gestalten kannst, sodass du mit deiner Frau, dass ihr das so gut machen könnt, dass euer Kind einfach eine gute Grundlage bekommt. Und dann kann man auch nach 6 Jahren, dann fangen die Kinder an, sich zu verabreden. Dann geht es einfach, dann passiert was anderes und dann kann ich auch wieder auf Vollzeit gehen. Sodass sowas möglich ist, ohne dass zum Beispiel die Frau, wenn sie das tut, als Rabenmutter beschimpft wird, weil sie nach 6 Monaten wieder arbeiten geht und ohne dass der Papa
als Familienvater,
das ist deine Diskussion, dass der Vater gesagt, du hast nicht, hat deine Frau die Hosen an oder Quatsch, so was man da halt alles kriegt, dass es selbstverständlich ist. Mhm.
Ja, ich will noch mal so das Rad noch eins weiter drehen, dass du ein werdender Vater, wie selbstverständlich ein Geburts- oder ein Vorbereitungskurs besucht bei uns, wo er auf die Vaterrolle vorbereitet wird. Und damit meine ich nicht oder meinen wir keinen Kurs, der bei einer Hebamme gebucht wird, wo es um die medizinische Geburt geht, dass das Kind überlebt, dass die Mutter überlebt und dass der Frau nicht, dass der Mann nicht im Weg rumsteht. Und sondern dieser Prozess des Mann, vom Mann zum Vater in diesen Verantwortungsraum, dass auch die Mutter, die werdende Mutter, ihre Rolle kennt und auch im Zusammenspiel mit dem Vater. Und da geht es dann um Equal Care, da geht es um Verantwortungsübernahme und auch Abgabe und auch so diese Rollenstereotype, die wir als Mutter, ich bin nur dann eine gute Mutter, wenn ich 6 Monate lang stille und das Kind ganz eng bei mir habe. Nein, du bist auch dann eine gute Mutter, wenn du das Kind dem Mann gibst und mal was für dich machst. Und mal nicht nur ans Kind denkst. Und niemand hat das Recht, dir dann zu sagen, du bist eine Rabenmutter. So, und dann braucht es aber auch den Mann, der wie selbstverständlich den Applaus von sich weist und das Kind auch nimmt und auch sagt, so geben Sie den Applaus meiner Frau, ich kümmere mich wie selbstverständlich um das Kind. Mhm. Und das heißt, wir wollen, also wir haben so dieses Bild, ein werdender Vater oder ein frischer Papa läuft mit seinem Baby über die Wöchnerinnenstation im Krankenhaus, kommt an einem Plakat vorbei, scannt den QR-Code und landet bei uns in der App. Und er ist nicht nur in der App selbst, wo er dann ganz viele Nebenmänner findet, wo er ganz viele lokale Väter auf einer Karte findet, so ein bisschen, wir sagen jetzt mal nicht Tinder, sondern also
Snapchat.
Wo er sieht, ach krass, es gibt ja ganz viele andere Väter, auch hier in der Hood, in meiner Region. Krass, ich bin ja nicht alleine. Plus, er findet Anschluss an Familienbildungsstätten, die wir in ganz Deutschland, ein Netzwerk von Familienbildungsstätten, wo wir Partner werden und teilweise auch schon sind, wo der Vater Angebote der lokalen, örtlichen Familienbildungsstätte sieht. Vater-Kind-Angebote oder Vätergruppen, die sich abends treffen.
Plus die familienfreundlichen Arbeitgeber.
Richtig, ja. Wenn wir über die individuelle Seite, dann müssen wir auch auf die strukturelle Seite gucken, dass wir auch dieses Produkt den Arbeitgebern zur Verfügung stellen und sagen, wir gründen nicht nur Väternetzwerke, Employee Resource Groups, sondern wir sorgen mit unserer umfassenden Beratung, Organisationsentwicklung dafür, dass ihr ein Produkt habt für Väter, für werdende Väter, für Männer. Denn wenn man mal reinschaut, dann sind auch diese Angebote, eher Kita-Betreuung bei Krankheitsfall, Homeoffice-Regelung und so, Männer brauchen aber den Austausch und sie müssen noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden dafür. Dafür braucht es aber auch fachliche Fundiertheit. Das heißt, nur ganz kurz, wenn wir jetzt, bisher sind wir immer von Top-Down gegangen. Das heißt, wir sind angetrieben worden von rechtlichen Rahmenbedingungen, ESG, CSRD-Richtlinien.
Das musst du nochmal erklären.
Das sind die Nachhaltigkeitsrichtlinien, Umwelt, Sozial und Governance. Also wie sind Unternehmen, das kennen viele unter Lieferkettengesetz. So, das waren bisher Kinderarmut ausschließen. Mittlerweile ist es in Deutschland über die CSRD-Richtlinie so, dass auch die Mitarbeitenden gesund erhalten werden müssen, die im Unternehmen sind. Mhm. Dafür braucht es Angebote. Diese Angebote zielen aber eher auf Mütter und Frauen. Und wenn man dann mal reinschaut, was es für Männer gibt, dann sind es eher Stressprävention, Burnoutprävention, Alkohol und Suchterkrankungen. Mhm. Es sind aber weniger diese schönen, positiv aufgeladenen Dinge wie mit anderen Männern im Unternehmen über die Vaterrolle zu sprechen. Aber da braucht es eben diese sicheren Räume, die von Menschen gehalten werden, wie uns als Sozialarbeiter. Und diese Produkte oder diese Angebote geben wir in die Unternehmen. Mhm. Und vielleicht so als Beispiel, wenn Personalabteilungen bekommen mit, wenn Frauen Mütter werden, weil sie dann einen gelben Schein bekommen von dem Kind, von dem Frauenarzt, da steht drauf, möglicher Entbindungstermin an dem Tag. Männer, da bekommen die Personalabteilung erst mit, wenn der Antrag für Elternzeit eingeht. Das ist viel zu spät, weil dann dieser Mechanismus des Bindungsprogramms schon starten muss, spätestens da, dass, wenn der Mann in die Elternzeit geht, das Unternehmen alles dafür tun muss, dass er auch wieder zurückkommt. Das heißt, ich muss diesem Mann auch alles mal zeigen, was wir da haben. Und wenn im Schaufenster nur Themen sind, die Mütter und Frauen ansprechen, dann wird dieser Mann einer von 1,7 Millionen Männern in Deutschland sein, der überlegt, den Arbeitgeber zu wechseln, aufgrund von fehlender Vereinbarkeit.
Und da haben wir zum Beispiel zusammen mit unserem Partner der Barmer Versicherung zum Beispiel Führungskräftetrainings einfach entwickelt, um Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, was da für Potenzial vor ihnen steht sozusagen. Und dass halt lebensphasenorientierte Vereinbarkeit halt da auch damit zu tun hat, Väter in die Elternzeit zu begleiten und auch wieder raus zu begleiten.
Und das ist, ja. Wir sagen dann, Gleichberechtigung und Gleichstellung heißt ja nicht nur, wir stellen Frauen den Männern im Beruf gleich, sondern das ist eine Wippe. Wir müssen auch Männer den Frauen in der Familie gleichstellen. Und erst dann, wenn Männer Platz machen, indem wir ihnen diesen süßen Honig der Gleichberechtigung, der Vereinbarkeit schmackhaft machen und ihnen zeigen, wo der versteckte Gewinn ist, Bindung, Beziehung, stabile Partnerschaften, weniger Scheidungen und auch später im Leben einfach Kinder, die für dich sorgen. Wenn wir das klar haben und ihnen auch Handwerkszeug geben, nämlich wie kommunizieren sie neu und anders, wie sprechen sie über ihre Gefühle, ohne dass sie sich in ihrer Identität als Mann abwerten gegenseitig, sondern standhaft sagen, ja, wenn ich mit meiner Tochter den Film gucke, das berührt mich und da weine ich. Wenn sie das halten können gegenüber anderen Männern, dann sind sie einen richtigen Schritt weiter. Und diese Räume schaffen wir, diese Begleitung schaffen wir. Denn bisher war es top-down organisiert. Und wir sind aber eine Bottom-up-Bewegung. Wir sind eine Graswurzelbewegung. Wir stehen selber für diesen Wandel. Und das macht uns so echt und so nahbar. Mhm.
Und dann wird man auch eingeladen, Türsteher zu sein auf der Party seiner Tochter mit 16.
Wenn man alles richtig gemacht
hat. Ich sag nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich habe, sagen wir mal, aus meinen Fehlern gelernt. So. Aber das war schon ein verrücktes Gefühl, Türsteher sein zu dürfen. So, und auch mit seiner Tochter auf einer Party zu tanzen, ist total verrückt. Auf einer guten Party seiner eigenen Tochter mit 16 war cool. Ein lustiges Gefühl. Ja. Mhm.
Also mich habt ihr sowieso schon überzeugt und es hört sich sehr befreiend an, wenn ihr über diese Vision spricht, die aber im Moment noch nicht existiert. Vielleicht an Einzelfällen so, aber wenn das Leben so wäre, oh mein Gott, diese ganzen Benefits nicht nur für einen persönlich, sondern grundsätzlich auch für Frauen. Es ist ja nicht nur also die Vaterwelt hat natürlich Auswirkungen auf die Mütterwelt und auf die Elternwelt, auf die Beziehungswelt, so also für uns Menschen grundsätzlich, für alle Eltern. Und ich spüre schon eine Erleichterung. Also wenn das so ist und die Arbeitgeber machen mit, gesellschaftlich hat man kein Problem, wie schön wäre das so? Ja, also mega. Also, ja.
Wir sagen auch, was wir machen, ist Frauenförderung über Bande. Frauen sind unsere Zielgruppenbesitzerinnen.
Ja.
Das heißt, wir haben natürlich auch die Frauen als Zielgruppe, weil sie von unserer Arbeit unmittelbar profitieren.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir es schaffen, nicht Frauen gegen Männer auszuspielen, also wenn auch die Politik versteht, dass wenn sie Gelder in Strukturen für Väter pumpt oder investiert. Das bedeutet nicht, dass wir Frauen und Frauenschutzwohnungen und Projekten denen was wegnehmen, sondern es ist ein Gewinn für alle. Mhm. Und das muss klar werden.
Und es funktioniert nur gemeinsam.
Richtig.
Also wir Väter müssen leider noch ein bisschen was aufholen, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, da müssen wir noch an unserer Haltung auch arbeiten, aber dann im zweiten Schritt, und deswegen gibt es Vaterwelten und nicht Familienwelten, so, das ist unser Schutzraum, um genau so eine Haltung zu entwickeln. Aber der zweite Schritt ist, dass man es nur gemeinsam schafft. Gemeinsam mit der Partnerin, gemeinsam mit dem Arbeitgeber, gemeinsam mit meinen Nachbarn, mit der Gesellschaft. So.
Mhm, genau. Und das Spannende ist, die Unternehmen zu finden, die bereit sind, darin zu investieren. Ja. Letztes Jahr, als Trump an die Macht kam, hat sich gezeigt, wie viele Unternehmen sich auf einmal rausziehen aus der Diversity und raus aus diesen Angeboten für Mitarbeitende. Es gibt Unternehmen, die die ganzen Programme streichen oder zusammenlegen, und dann stellen wir fest, wir kommen ja gar nicht erst rein. Beziehungsweise wir werden eingeladen, wir werden beklatscht. Toll, dass es das gibt, super, viel Erfolg. Und dann kommt aber nichts. Ja. Und da haben wir gemerkt, wir müssen ein Produkt schaffen, das so niedrigschwellig ist und erstmal wie ein Pflaster wirkt, um darüber eine Heilung zu schaffen, einen Wandel zu schaffen. Und das ist eben dieser Stresspräventionskurs, den wir online anbieten. Und das Schöne daran ist, dass wir sind ein zertifiziertes Unternehmen in diesem Stresspräventions. Wir sind ein Präventionsunternehmen. Das bedeutet, wir dürfen Angebote erstellen, die jeder gesetzlich Versicherte und jede gesetzlich versicherte Person nutzen darf. Und über die Krankenkasse bekommt die Person das volle Geld wieder zurück oder einen Anteil, je nach Krankenkasse. Und das heißt, wir schaffen hier eine Grundversorgung in Deutschland mit der Zielgruppe Väter und Männer im Bereich der Stressprävention. Und das ist das Neue. Und das ist das Angebot, was wir eben rausbringen.
Wie mega, dass ihr das schon erreicht habt, oder?
Wir sind noch nicht ganz da. Wir sind da gerade dran, das zertifizieren zu lassen.
Also den Kurs zertifizieren zu lassen. Aber wir sind als Unternehmen schon zertifiziert. Mhm. Genau, der Kurs ist gerade in der Entwicklung.
Genau, cool. Weil bis jetzt ist halt die Geburtsvorbereitung ist sehr weiblich geprägt. Und das ist auch total gut. Also absolut keine Abrede da. Aber es gibt halt für diesen Lebensübergang, und das ist halt mein Hintergrund, von dieser Übergang vom Mann zum Vater, der ist noch nicht wirklich im Fokus. Und da passiert so viel. Und ich kenne, so jeder kennt dieses Paar, was sich ganz viel vorgenommen hat. So das moderne Paar, was in den Kreißsaal kommt. Und wir sagen immer so schön, und dann plötzlich als Paar der 60er Jahre wieder rauskommt, weil sie nicht darauf vorbereitet wurden, was da alles an Kräften, an Stolpersteinen, an Fettnäpfchen auf sie wartet. Und sie schaffen das nur gemeinsam. Nochmal, wenn sie nicht beide diese Haltung haben, da gemeinsam diesen Weg zu gehen, dann wird es wahnsinnig schwierig. Und dann kommt man meist unter die Räder. Und das bedeutet, dass auch Mütter ihren Teil des Kuchens auch mit abgeben sollen, wollen. Es ist kein Muss, so muss bitte weg. Aber wenn sie profitieren davon, dass man sich Verantwortung teilt. Wir Männer müssen, hast du ja schon erwähnt, Heiner, die Verantwortung auch nehmen. Und jemand muss sie aber auch mit uns teilen und abgeben.
Ja. Und das beste Beispiel ist, ich halte mal kurz meine Hand. Das beste Beispiel ist, das habe ich von Almut Schnering und Sascha Vallon vom Equal Care Day, sich mal zu fragen in der Familie konkret. Wir sitzen jetzt auch gerade hier bei dir, Nicole, in der Küche, so im Wohn- und Essbereich. Ja. Wir sitzen an einem Tisch, hinter mir ist die Küche. Wo ist der Platz der Frau und wo ist der Platz des Mannes? Wer hat den kürzesten Weg zum Kühlschrank?
In diesem Fall wir, genau.
Aber es ist, dass, wenn sich jede Person mal diese Frage stellt, das ist in der Familie der erste Schritt zur Veränderung. Dass nicht die Mutter den kürzesten Weg zum Kühlschrank hat, sondern dass dann mal die Plätze getauscht werden und der Vater mal ganz bewusst, und das auch mal zu besprechen und anzusprechen. Da schaffe ich eine Veränderung innerhalb der Familie. Und auf den Arbeitskontext heraus, sich ganz bewusst mit anderen Vätern und Männern mal die Frage zu stellen, hast du es dir so vorgestellt als Mann, als Vater? Was waren deine Erwartungen und haben sich die erfüllt oder auch nicht? Und das sind so die kleinen Momente im Alltag, die wir uns auch nehmen können, um mal in den Austausch zu gehen. Auch
frühzeitig an seinen Arbeitgeber ranzutreten und zu sagen, hey, ich werde Papa, wie können wir das Ganze gestalten, dass du mich unterstützen kann und ich dir auch so viel Sicherheit geben kann, dass ich einfach nach einer gewissen Zeit wieder komme und als voller Arbeitnehmer hier zur Verfügung stelle. Was brauchen wir dafür? Wie können wir das gut gemeinsam gestalten?
Ich kenne da nur die Firma persönlich Adacor, Essen und Frankfurt, die tatsächlich das so implementiert haben, dass sie die größte Teilzeitquote bei Männern haben. Es arbeiten auch sehr viele Männer da, weil es ein Software- und KI-Unternehmen ist, die auch sehr, das Unternehmen ist auch mehrfach ausgezeichnet worden. Aber das ist das einzige Unternehmen, was ich kenne, wo ich wirklich weiß, dass die leben das. Die leben das 100%.
Und die spannende Frage ist ja, haben die auch einen Fachkräftemangel oder können sie ihn anders?
Ja, eben nicht, ja, weil die Leute nicht bleiben, sie rekrutieren selber andere Freunde, Kollegen, die holen quasi in das, die haben das Problem null, die haben den Fachkräftemangel gar nicht.
Und du sagst sogar null, ne? Also ja. Das ist, glaube ich, unsere der größte Benefit. Herausforderung, diese Menschen, die das verstehen, zu erreichen und so die mit uns diesen Weg gehen. Und das schafft man nicht von heute auf morgen und auch nicht mit einem Angebot. Da braucht es von allen Seiten die Bereitschaft, einen Kulturwandel, einen gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. So, der funktioniert weder top-down noch bottom-up, sondern der funktioniert nur gemeinsam. Ja.
Genau, das ist so dieser Moment, wo wir dann, oder wo ich dann auch ganz gerne sage, dass es gibt halt Unternehmen, die schon so Väternetzwerke haben. Und wir sagen dann so, ja, das sind eher so die Turnhallen. Also hier ein Netzwerk, da wird nochmal eine Turnhalle gebaut und da. Und dann kommen die Väter zusammen, finden aber kein Turnangebot, kein Sportangebot vor. Wir sind dann eher die Sportlehrer und die das Sportangebot, diese mobile Sportangebote. Ja. Mhm. Wir kommen in die Turnhallen, die da sind, und schaffen die sicheren Räume, halten die Räume, bringen die Themen rein, bieten 1:1 Beratung, bieten Gruppenberatungen an. Und dann geht es ja nicht nur darum, über tiefe Themen, sondern auch über den Alltag zu sprechen. Dass wir es schaffen, erstmal in die Begegnung zu kommen, ganz niedrigschwellig. Mhm. Und weil wir ausgebildet sind und die Haltung mitbringen und auch diesen, ich sage mal, Darfschein, wir sind ja staatlich anerkannt. Also wir dürfen das, was wir da machen. Und
so, und jetzt möchte ich aber nochmal Ron und Thomas grüßen. Das sind unsere Väterbeauftragten bei der Barmer.
Total.
Und das schönste Kompliment, was die uns gegeben haben, ist, dass durch ihre Rolle, die sie in der Barmer eingenommen haben, also wir haben sie ausgebildet, dort Väterbeauftragte zu sein, und sie leiten dort die Lagerfeuer und kümmern sich darum und schauen, dass Väter im Unternehmen einfach sichtbar werden. Und die haben uns, wann war das letztes Jahr? Ende letzten Jahres kamen sie dann zu uns und haben gesagt so, boah, also ja, die Arbeit ist toll, aber das Tollste ist, was unsere Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit in unserer Vaterrolle verändert hat. Also genau dieses Bewusste, wie komme ich nach Hause, wie gestalte ich das? Und das bei meinem Arbeitgeber der Barmer, die familienfreundlichste Krankenkasse, werden will, auch in Teilen schon definitiv ist, und aber auch, was es mit mir zu Hause gemacht hat, so mit meiner Rolle. Und das ist für uns so der Dank. Wir wollen nicht in jedem Unternehmen bis an alle Ewigkeit da irgendwie arbeiten, sondern wir wollen die befähigen, enablen, so dass die gute Arbeit machen können. Und dafür braucht es ein bisschen Fachlichkeit und dafür braucht es einfach diese Räume. Und dann haben wir die Hand im Rücken.
Genau.
Mega. Ich finde das eine ganz tolle Mission und ein ganz tolles Ziel. Und ich wünsche, dass das bald passiert, dass wir hier 2027 uns nochmal wieder treffen und sagen, guck mal, so ist es.
Wir sagen immer, wir wären soweit.
Wir sind soweit und wir, genau das hatte ich auch gerade im Kopf. Und also wir sind offen für Partnerschaft, für Kooperationen. Wir haben die Produkte, wir sind ready. Wir brauchen im Grunde Unternehmen, die das auch wirklich wollen. Also die das nicht nur eine Flagge hissen vom Gebäude, sondern die sagen, wir wollen eine Transformation in unserer Personalpolitik, väterorientiert, die verstehen, was wir hier machen.
Väter- und familienorientiert. So, aber über die Väter. Na, das wäre toll.
Ich wünsche es euch und ich habe ein gutes Gefühl, dass das klappt.
Danke dir.
Ganz, ganz lieben Dank. Gunther Dank und Heiner von Vaterwelten. Ich denke, es sollten sich mehrere angesprochen fühlen eigentlich durch die das jetzt hier gehört haben. Nicht nur Familien, sondern auch Unternehmen. Und ich hoffe, dass ihr unterstützt werdet und dass ihr, ich weiß ja, dass ihr ganz viele Termine gerade habt und sehr viele Gespräche auf ganz vielen Ebenen, politisch, gesellschaftlich, aber auch in den wirtschaftlich. Und ihr macht da jetzt schon so eine erfolgreiche Arbeit und es geht so megamäßig durch die Decke und ich wünsche euch, dass das weitergeht, weil mir würde es gut tun und ich kenne eigentlich keine Mutter, der das nicht gut tun würde. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da heute von erzählt habt. Viel Erfolg.
Vielen Dank.
Euch vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Bitte, bitte empfiehlt sie weiter, hinterlasst ein paar Sternchen oder einen netten Kommentar. Wenn ihr Ideen dazu habt, schreibt sie uns gerne, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Ich freue mich immer sehr. Und jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, ich mache heute nicht nur die Damen, sondern auch die Herren. Ihr Eltern, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.